nachdem er sich gegen Karriere, Wohlstand und Bequemlichkeit entschieden hat, für Nachfolge, Arbeit und Aufentbehrung, nachdem er seit Jahrzehnten durch die Lande gereist war und das Evangelium verkündet hat und diejenigen, die es angenommen haben, gelehrt hat, sitzt Paulus nun in Rom, zwar im Gefängnis, in der Todeszelle. Er weiß, er soll hingerichtet werden. Diese Hinrichtung ist nahe bevor. Er kann nicht mehr raus. Dort kriegt er die Nachricht, dass in der Gemeinde in Ephesus, der besonders intensiv mehr als 3 Jahre gelehrt hat, dass sich auch dort viele Lehren eingestrichen haben. Und er sieht sich geführt, einen letzten Brief zu schreiben an seinen treuen Mitarbeiter Timotheus. Der 2. Timotheusbrief sind sozusagen die letzten Worte von Paulus, sein Testament. Was schreibt er ihm? Es lässt sich zusammenfassen in eigentlich in einem Vers, in Vers Kapitel 1, Vers 13.
Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist.
Paulus Testament lässt zusammenfassen in den Worten: Halte dich an die gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Gut, das ist 2000 Jahre her, keiner von uns hat je Paulus gehört, aber gerade für unsere Zeit schreibt Paulus das besonders, Kapitel 4, Vers 3.
Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen.
Die Lehre ist also besonders in unserer Zeit wichtig. Diese gesunde Lehre ist nicht die Lehre, die irgendwann mal ein Konzil beschlossen hat, sondern es ist die Lehre, die Jesus Christus in seinem Wort uns verkündigt hat. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 2, Vers 20.
Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist.
Jesus Christus ist das Fundament und Eckstein unserer Rettung. Er ist alles. Aber als Gläubige, als Jesus Christus Gläubige, als wiedergeborene Menschen, werden wir auferbaut auf der Grundlage der Apostel, und damit sind die Apostel Jesu Christi geworden, die 12, die er für Israel eingesetzt hat, und Paulus für die nicht Juden, für die Heiden, und die Propheten, damit sind die Schriftpropheten gemeint, Markus, Lukas, die Halbbrüder Jesu, Judas und Jakobus. Und diese zusammen, die Apostel Jesu Christi und die Schriftpropheten, sind diejenigen, die von der Gemeinde, von den frühen Christen, erkannt, anerkannt worden sind als diejenigen, die uns Gottes Wort geschrieben haben. Die bilden zusammen die Schrift von ihnen oder Teile davon, das Neue Testament. Der Kanon des Neuen Testaments wurde nicht durch ein Konzil, nicht durch Menschen festgelegt, sondern der wurde bei diesem Konzil anerkannt. Das, was in der Gemeinde sowieso schon anerkannt war, diejenigen, die wirklich das prüfen konnten, die haben das Neue Testament, diese 27 Bücher, bestätigt, und dieser Konzil hat das nur anerkannt und nicht festgelegt. Also, wir werden uns, glaube ich, auferbaut durch das ganze Neue Testament. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, dass sie, die gläubigen Gemeinde in Jerusalem, beständig in der Lehre der Apostel liegen. Wir wissen, damit ist das ganze Neue Testament gemeint, also nicht nur die Apostel Jesu Christi, sondern auch die Schriftpropheten. Und zu den Lehren der Apostel gehören die Lehren der Zeitalter. Der Mann wollte ein bisschen nachgehen, wir wollen die Frage stellen, warum überhaupt Zeitalter, warum beschäftigen wir uns damit? Und dann, was macht ein Zeitalter aus und welche Zeitalter gibt es in der Bibel? Warum überhaupt Zeitalter? Dazu schlagen wir auf Epheser 1 und dort lesen wir in Vers 20 und 21.
Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird.
Und Kolosser 1, Vers 20.
Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist.
Anhand dieser zwei Bibelstellen sehen wir, dass es also ein gegenwärtiges Zeitalter gibt, ein zukünftiges und mindestens zwei vergangene Zeitalter. Also vier haben wir schon mal. Das Wort für Zeitalter wird auch manchmal durch ein anderes Wort wird mit Haushaltungen übersetzt. Das ist wahrscheinlich sehr einleuchtend. Wir alle waren mal in einem anderen Haushalt, vielleicht bei Freunden als Kinder. Und dort wurden Dinge ein bisschen anders gemacht. Als wir wieder zu Hause waren, haben wir uns Eltern gesagt, können wir das auch so machen? Vielleicht. Dies und das wurde so gemacht, das will ich auch. Und die Eltern haben dann vielleicht geantwortet, bei denen im Haushalt gelten die Rechte, bei uns im Haushalt gelten andere Rechte. Und so ist es. In jedem Haushalt gibt es leicht unterschiedliche Rechte. Viele Dinge sind gleich, aber manche Dinge sind etwas unterschiedlich. In manchen Haushalten tragen sie Schuhe drin, in anderen nicht zum Beispiel. Leicht unterschiedliche Rechte, Vorschriften in unterschiedlichen Haushalten. So ist es auch hier. Paul schreibt in dem 2. Timotheusbrief an Timotheus in Kapitel 2, Vers 15.
Lebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht heilt.
Das Wort ist hier die Schrift, die ganze Bibel. Und der Wahrheit recht heilen heißt wörtlich richtig oder gerade schneiden. Also um Gottes Wort gerade zu schneiden, richtig zu verstehen, richtig auszulegen, richtig weiterzugeben, ist es wichtig, ist es hilfreich, die Lehre von den Heilzeitaltern zu kennen, um zu wissen, was gilt jetzt und was gilt nicht, was gilt für uns, was gilt für andere. Und deswegen wollen wir uns das ein bisschen angucken. Beispiele, wir kennen, oder viele kennen das schöne Lied Create Me a Clean Heart. Und da heißt es dann im Refrain, ich nehme mal gleich die Übersetzung. Da heißt es, oder liest du es ruhig vor?
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.
Das sind genau die Worte, die David in Psalm 51, Vers 13 benutzt. 100% Bibel. Aber können wir als Gemeinde das heute mit Hingabe singen? Die Beschäftigung mit den Zeitaltern wird uns ein bisschen Klarheit verschaffen. oder die sicherlich bekannte Frage, ist Gott denn nun allmächtig oder gut? Wenn Gott allmächtig und gut ist, dann würde er doch gar keinen Krieg zum Beispiel zulassen. Dann würde er doch hier auf der Erde regieren und gar keinen Krieg zulassen. In der Bibel sehen wir, dass eine Zeit kommen wird, wenn Gott hier auf der Erde regieren wird und keinen Krieg mehr zulassen wird. Im Moment ist aber eine andere Zeit, in der er auf freiwillige Unterordnung setzt und nicht darauf mit Macht seine Gerechtigkeit durchzusetzen. Im Moment regiert Gott eher indirekt und das sehen wir in der Lehre der Zeitalter. Was ist nun ein Zeitalter? Nachdem wir gesehen haben, ist biblisch da und es ist wichtig, um Gottes Wort gerade zu schneiden. Was ist ein Zeitalter? Wir wünschen uns sicher einen Vers, wo das klar definiert ist. Haben wir aber nicht, sondern wir müssen aus verschiedenen Aussagen der Bibel zusammentragen. Wie eine Art Puzzle und alle, die schon mal gepuzzelt haben, wissen, wenn ein Puzzleteil nicht so richtig ins andere passt, hat es keinen Wert, da Gewalt anzuwenden, es reinzupressen, sondern Puzzleteile müssen gut und leicht ineinander passen wie von selbst, damit es gut wird, das Puzzle. Und so wollen wir auch hier zusammentragen. Wir lesen als erstes Hebräer 9, Vers 15, dort heißt es:
Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von dem unter dem ersten Bund begangenen Übertretung, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen.
Wir lesen hier von einem neuen Bund und von einem ersten Bund. Zeitalter haben etwas mit Bünden zu tun. Wir kürzen das mal ab. Es gibt in der Bibel 7 Bünde. Und zwar im Bund mit Adam, also 7 Bünde, die Gott mit den Menschen gesprochen hat. Bund mit Adam, ein Bund mit Noah, ein Bund mit Abraham, ein Bund, den Gott mit Israel am Berg Sinai schießt, ein Bund mit David, ein Bund mit Zikia und den neuen Bund, von dem wir eben schon gelesen haben. Jetzt stellt sich eine Behauptung auf. Ich behaupte, ein Zeitalter beginnt mit einem göttlichen Bund. Dabei müssen wir genau hingucken, mit wem dieser Bund geschlossen ist, ob er für die ganze Menschheit gilt oder für eine bestimmte Menschengruppe. Dann gibt es eine menschliche Reaktion auf diesen Bund und ein göttliches Gericht, das lässt vermuten, dass die menschliche Reaktion nicht allzu positiv ausfällt. Ich behaupte, ein Zeitalter ist zu aufgestellt, göttlicher Bund, Reaktion, Gericht. Und ihr müsst das jetzt mit mir zusammen prüfen, ob das passt oder ob ich hier total mit Gewalt reinpresse. Welche Zeitalter gibt es in der Bibel, wenn wir dieses Schema, wie ich behaupte, anwenden? Wir fangen an, nach Bünden zu lesen, die Bibel durch und gucken, wo ist dein Bund. Wir lesen die ganzen 5 Bücher Mose, das nächste von Bund, Rede. Wir haben mal morgen schon gehört, auf das gut geduldig zu sein. Wir lesen weiter und kommen zu den kleinen Propheten, kommt zu Hosea 6, Vers 7. So lesen wir dann.
Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten. Dort sind sie mir untreu geworden.
Gott hat also einen Bund mit Adam geschlossen, diesen Hosea 6, Vers 7. Lesen wir in den Büchern Mose nicht, aber da steht auch nicht alles, was Gott gemacht hat. Deswegen besonders wichtig, die ganze Bibel lesen. Was beinhaltet dieser Bund, den Gott mit Adam geschlossen hat? Esamus 1, Vers 26.
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich.
Weiter Vers 28.
Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan.
Kapitel 2, Vers 24.
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein.
Und nochmal Kapitel 1, Vers 29.
Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles zusammentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen.
Also wir fassen zusammen, der Bund, den Gott mit Adam schließt, beinhaltet, dass die Menschen, also mit Eva und ihrem Nachkommen Gottes Wesen widerspiegeln sollen, dass sie fruchtbar sein sollen, dass sie die Erde füllen und Verantwortliche beherrschen, die sie nicht ausnutzen und zerstören sollen, wie ihr Interessen willen. Gott sitzt unter der Bund, beinhaltet die Ehe nach Gottes Verständnis an die lebenslange Einheit von einem Mann und einer Frau. Und Gott gibt alle samentragenden Gewächse als Nahrung. Also, Gott setzt den Vegetarier ein. Das ist sein Gebot an Adam. Als sogenannten Gehorsamsprüfung setzt er dann, sagt er noch Folgendes.
Und Gott der Herr gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben.
Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Weder Adam noch sein Nachkommen haben sich an diese Anweisung gehalten, haben den Bund gehalten. Sie haben gegen Gott gehandelt, dass geht mit Adam und Eva los. Adams Sohn bringt schon einen um. Kein sein Urenkel Lamech sagt, eine Frau genügt mir nicht, ich will zwei. Ich habe mich hier Gottes Vorstellung hier von ihr. Und so geht's weiter. Bis Gott dann sagen muss in 1. Mose 6, Vers 12.
Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen.
Wie die Vertilgung aussieht, wissen wir auch schon aus der Bibel. Da schickt Gott dann die Sinnflut. Und somit haben wir den ersten Bund, den Gott schließt mit Adam. Und mit allem gilt er für die Menschheit oder eine Menschengruppe. Da wir alle von Adam abstammen, gilt der Bund für die ganze Menschheit. Menschliche Reaktion, wie der Adam und sein Nachkommen, haben sie daran gehalten, sie haben den Bund gebrochen. Das göttliche Gericht, die Sintflut, Gott muss die Menschheit richten. Und damit haben wir das erste Zeitalter. Weiter geht's. 1. Mose 9, Vers 8.
Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet werde. Und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben.
Gott schließt also einen Bund mit Noah. Der Bund beinhaltet 1. Mose 9, Vers 1.
Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihm, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde.
Vers 3.
Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben.
Auch wichtig Vers 4 dazu.
Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist.
Und Vers 6.
Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht.
durch diesen Vers, Vers 6, setzt Gott die Obrigkeit ein. Dieser Vers ist nicht dafür zu sehen, dass man irgendwie Blutschuld rechnen kann, dass es die Menschen, dem Individuum selber überlassen ist, sondern es geht hier um die Obrigkeit, die eingesetzte Regierung bei uns in anderen Ländern ist anders. Das wird unter anderem in Römer 13 erklärt, Vers 4.
Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut.
Die Obrigkeit trägt also das Schwert und sie ist Gottes Dienerin. Das heißt, Gott will sie prinzipiell nicht alles, was die Obrigkeit tut und anordnet, ist, entspricht Gottes Willen. Das ist eine Ableitung, die nicht richtig ist, aber Gott will insgesamt, dass hier wenig im Chaos sinken und eine gewisse Struktur da ist und deswegen setzt Gott Obrigkeit ein. Also der Bund mit Noah beinhaltet nochmal die Anweisung, fruchtbar zu sein und die Erde zu füllen. Der Bund beinhaltet Gewächse als Nahrung und auch Tiere, aber unter Hochachtung des Lebens. Und das Blut steht für das Leben. Das sehen wir. Das Leben ist im Blut. Deswegen kein Blutverzehr. Hochachtung des Lebens. Gott setzt die Obrigkeit ein. Gott sagt zu, dass es keine weltweite Wasserflut mehr geben wird. Und Gott gibt ein Zeichen dafür, den Regenbogen, der auch sagt, Gott wird diese Welt nicht mehr durch Wasser, durch eine weltweite Wasserflut richten. Wie geht Noah damit um? Wir lesen, Noah baut Wein an, er diese Weintrauben zu Wein werden, er betrinkt sich und in seinem in seiner Trunkenheit handelt er nicht so, wie er Gott widerspiegeln sollte. Er verstößt also gegen die Teile des Bundes, Gottes Wesen widerspiegeln, die auch für ihn gelten. Und seine Nachkommen nach ihm genauso. Sie rotten sich zusammen, sie fühlen die Erde nicht, wie Gott ihnen gesagt hat. Und in 1. Mose 11 reagiert Gott wie folgt darauf.
Der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht.
Ja, Gott. Gericht oder das Teil des Gerichtes ist die Sprachverwirrung. Die Menschen zerfallen in Sprachgruppen und gehen auseinander. Gott unterstützt ganz noch, indem die Kontinente auseinanderdriften und die Erde sich in dem Sinne teilt. Aber damit nicht genug. Die Menschen sehen hier Gottes Allmacht. Aber Gott lässt ihnen Zeit, darauf zu reagieren. Und wir lesen dann am besten Römer 1, Vers 28.
Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt.
Anstatt Gott anzubieten, entscheiden die Menschen sich dafür, andere Dinge sich zu nehmen. Und Gott überlässt sie. Gott gibt sie dahin, Gott überlässt sie ihrem Eigensinn, ihren Götzendienst, ihrer eigenen Vorstellung und lässt sie laufen. Besetzen sie sich dann die Schablone oder die Vorgabe einlegt in meine Behauptung. Gott schließt einen Bund mit Noah und Noahs Nachkommen wie alte Stamm der von Noah ab, also gilt dieser Bund für die ganze Menschheit. Dieser Bund wird durch die Nachkommen durch nur selber zu Nachkommen geboren. Und Gott muss mit Gericht darauf antworten, erst Strafführung, dann, dass Gott sie dahin gibt und sie selbst überlässt in den Dienst. Und damit haben wir das zweite Zeitalter. Wir haben bisher zwei Zeitalter gesehen. Das Zeitalter von dem Bund, den Gott mit Adam schießt, bis zu dem Gericht der Sintflut. Das zweite Zeitalter von dem Bund, den Gott mit Noah schießt, bis Abraham aus dem Götzendienst herausruft. Nachdem, was die Bibel schreibt, sehen wir hier die Jahreszahlen oder wie alt die einzeln werden. Das erste Zeitalter von Adam bis zur Sintflut dauerte 1656 Jahre. Das zweite Zeitalter von der Sintflut bis Abraham dann Kanaan einzieht 427 Jahre. Also große Unterschiede, aber wir haben Jahreszahlen aus der Bibel. Kommen wir zum nächsten. 1. Mose 15, Vers 18.
In jedem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham.
Euer Bund, aber entschließt du nicht nur mit Abraham.
Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden.
1. Mose 17, Vers 10. Gott schließt ja einen neuen Bund. Was beinhaltet dieser Bund? Gott gibt die Verheißung an Abraham unzähliger Nachkommen, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Gott gibt die Verheißung des ganzen Landes Kanaans als ewigen Besitz. Gott gibt oder verheißt Segen am militärischen Sieg. Gott sagt Segen und Fluch zu, je nachdem wie die Menschen mit dem Nachkommen Abrahams, mit dem Volk Israel umgehen werden. Und Gott gibt also selbst als Bundeszeichen die Beschneidung ein. Auch dort sehen wir wieder, wie Abraham gehandelt hat. Gott ruft Abraham aus dem Götzendienst heraus. Er sagt, er soll seine Familie und aus dem Götzendienst in ein Land ziehen, was Gott ihm zeigt. Abraham befolgt das, aber nur teilweise. Er nimmt seinen Vater mit und erst als er gestorben ist, der Vater, geht Abraham in das Land, wo Gott ihn hinnehmen will. Und auch erst dort lässt Abraham langsam von Götzen. Abraham lügt und betrügt, gibt seine Frau als seine Schwester aus. Wir kennen die Geschichte mit seinem Sohn und seinen Enkeln, die Josef nach Ägypten dann verkaufen. Gott schickt eine Hungersnot und das ist das erste Gericht, das Gott zum Nachdenken der Familie gibt, soll nachdenken. Aber anstatt Gott zu suchen, denken sie nur an ihren Hunger. Gott fügt es völlig übernatürlich so, dass er einen von Abrahams Nachkommen in Ägypten an eine solche Stelle bringt, in eine solche Position, dass er Abrahams Nachkommen dann versorgen wird mit Nahrung. Aber als sie dann dorthin kommen, das sehen, wie wunderbar Gott das alles gefügt hat, erkennen sie Gottes Allmacht an, freuen sie sich vor Gott. Sie folgen das Ganze, die ganzen Nachkommen Abrahams werden zwar nach Ägypten geführt, siegen Gottes Allmacht, aber anstatt ihn anzunehmen und sich für ihn zu beugen, lesen wir dann Hesekiel 20, wieder Vers 7.
Da sprach ich zu ihnen: Jeder werfe die Gräuel weg, die er vor seinen Augen hat, und verunreinigt euch nicht an den Götzen Ägyptens. Ich, der Herr, bin euer Gott. Sie aber waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner von ihnen warf die Gräuel, die er vor seinen Augen hatte, weg. Und die Götzen Ägyptens gaben sie nicht auf. Da nahm ich mir vor, meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen Zorn an ihnen zu vollstrecken, mitten im Land Ägypten.
Und Schutz könntest Allmacht anzuerkennen und ihnen Erleiden anzubieten, nehmen sie die Götzen Ägyptens, und Gott muss sie dort richten, Ägypten. Wir wissen, was dort dann geschieht, die Sklaverei in Ägypten. Damit haben wir also den dritten Bund, den Gott schließt mit Abraham. Wir sind Nachkommen von Abraham. Keiner von euch, ich auch nicht. Wir sind zwar geistige Nachkommen, bitte in Römer 3, aber leiblich stammen wir nicht von Abraham ab. Also gilt dieser Bund nicht für uns, sondern für Abrahams Nachkommen, wie bei für die er gilt. Und deswegen gehören wir nicht. Trotzdem, die Nachkommen Abrahams, Abraham selber, haben diesen Bund gebrochen. Gott musste mit Gericht antworten, erst die Hungersnot, dann die Sklaverei in Ägypten, und damit haben wir das dritte Zeitalter. Gucken wir uns wieder Zahlen an. In der Bibel lesen wir von Abraham bis Mose. Abraham zog im Jahre 2036 vor Christus in Kanaan ein. Noch strenger Chronologie ist der Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus, und das sind genau die 430 Jahre, von denen wir in Galater 3, 16, 17 lesen. Und auch ein bisschen mit Zahlen arbeiten will. Gott hat Abraham und seinem Nachkommen das Land Kanaan als ewigen Besitz zugesagt. Irgendwann verliert Abraham aber die Geduld. Er hat keinen Nachkommen. Er sagt, ja, wir kriegen das auch so hin. Er heiratet Hagar, zeugt mit ihr ein Kind und kriegt ein Nachkommen, das aber nicht der Nachkomme, den Gott will, nicht der Nachkomme, den Gott verheißen hat. Und erst, als er diesen Nachkommen wegschickt, Hagar und ihr Kind, beginnt die prophetische Uhr wieder zu ticken, und ab da, ab diesem Zeitpunkt, 2006 vor Christus, bis zum Auszug, sind die 400 Jahre, von denen Gott in 1. Mose 15, Vers 13 gesprochen hat, die beziehen sich auf das Land. Wenn das jetzt ein bisschen schnell ging und wenn sich der mehr beschäftigen will, die Anleitung mit OGTV liegt das ein bisschen ausführlicher da. Das geht heute Morgen nicht. Okay, wir haben also erst die Schöpfung, dann das erste Zeitalter von dem Bund mit Adam zu Sintflut, zweites Zeitalter und mit Noah bis zu den Gerichten, die dann bis zum Auszug, dass Gott aus dem Götzendienst ausruft. Und das dritte Zeitalter von Abraham, die Bunde Gott mit Abraham schließt, bis zur Sklaverei in Ägypten. Vielleicht denkst du jetzt, Mensch, das habe ich alles gar nicht gewusst. In Apostelgeschichte 17 schreibt Paulus:
Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheiten hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, in dem er den Erdteil in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat.
Wenn du eines Tages vor Gott stehst und Rechenschaft über dein Leben ablegen musst, wird er dich nicht tragen. Hast du über die Zeitalter nachgedacht? Wie viel gibt es denn? Sondern er wird dich fragen, hast du gerecht geliebt? Hast du nach meinem Willen geliebt? Die einzige Gerechtigkeit, die dann gilt, ist die Gerechtigkeit dieses Mannes, von dem hier die Rede ist, von Jesus Christus. Allein der Glaube an ihn kann dir die Gerechtigkeit vermitteln, geben zu rechnen, die für Gott gilt. Er hat Jesus als Messias schon damals beglaubigt, aber noch zu Lebzeiten, aber nach dem Tod, Jesus am Kreuz durch Auferstehung. Aber um Gottes Wort richtig zu verstehen, um Gottes Wort gerade zu schneiden, ist dieses Wissen um die Heilszeitalter wichtig und hilfreich. Ich hoffe, dass es dazu ein bisschen angeregt hat. Weiter geht es irgendwann mal. Es gibt noch mehr Proseva und die Bünden, die Gott schließt und welche für uns gelten und welche nicht. Amen.